Sudan ist ein Land, in dem wir eine ganze Reihe von Jahren gelebt haben, in dem auch unsere drei Kinder im Wesentlichen groß geworden sind. Unser Sohn ist dort geboren. Und als Emo sind wir nach wie vor mit diesem Land eng verbunden. Und was sich dort so tut, gerade auch die Entwicklungen der vergangenen Monate, das ist unwahrscheinlich spannend. Im April diesen Jahres wurde der bisherige Präsident Omar al-Bashir gestürzt, nach 30-jähriger Amtszeit verhaftet, abgesetzt. Es gab monatelang Demonstrationen, Verhandlungen mit der Militärregierung und endlich konnten sich die Militärregierung und die Oppositionsbewegung einigen, dass sie jetzt gemeinsam eine Übergangsregierung bilden. Und es ist sehr spannend, wie sich das in diesem Land entwickelt und was daraus werden wird. Christen und auch Muslime haben unter dem Regime von Bashir sehr gelitten. Kirchliche Schulen zum Beispiel wurden gezwungen, auch sonntags zu unterrichten. Immer wieder wurden Gemeindehäuser und Kirchen zerstört, weil sie anscheinend illegal gebaut waren. Aber gleichzeitig wurden auch offizielle Baugenehmigungen für Kirchen nicht erstellt. Und jetzt also die Hoffnung auf bessere Zeiten. Und wir beten mit unseren Freunden und Geschwistern in diesem Land, dass sich wirklich etwas voranbewegt. Was sagt das Wort Gottes zum Thema Leid, Verfolgung und Ungerechtigkeit? Eine ganze Menge. Ihr habt euch in den vergangenen Wochen mit dem Abschnitt beschäftigt, der als die Seligpreisungen bekannt ist. Und bevor wir uns den beiden letzten dieser Seligpreisungen zuwenden, wollen wir einen Blick auf den Zusammenhang werfen, in dem diese Aussagen gemacht wurden. Die Seligpreisungen stehen ja in Verbindung mit dem Ruf Jesu an seine Jünger, ihm als Schüler nachzufolgen. Darauf hat Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge hingewiesen. Ein Buch, das zu den Klassikern der geistlichen Literatur gehört und das man unbedingt auch heute mal lesen sollte. Bonhoeffer war mit ganzem Herzen Theologe und einer der ganz wenigen, der das Thema der Nachfolge Jesu in den Mittelpunkt sowohl seines persönlichen Lebens als auch seines theologischen Schaffens gestellt hat. Jesus mit ganzem Herzen nachfolgen, dieses Anliegen, das hat ihn geprägt. Und diese Entschlossenheit zur konsequenten Nachfolge, die führten ihn letzten Endes auch in den politischen Widerstand gegen das Böse seiner Zeit und schließlich an den Galgen. Unmittelbar vor dem Abschnitt über die Seligpreisungen steht der Bericht, wie Jesus seine ersten Jünger, seine Nachfolger beruft. Simon und Andreas, Jakobus und Johannes. Aber der Zusammenhang besteht nicht nur, weil Matthäus diese beiden Begebenheiten unmittelbar hintereinander berichtet. Wir können diese Seligpreisungen nur auf dem Hintergrund des Rufes Jesu an seine Jünger verstehen. Die Jünger haben diesen Ruf vernommen. Seitdem gehören sie zu Jesus. Sie haben auf alles verzichtet, auf diesen Ruf hin. Und nun leben sie in Entbehrung und Mangel. Sie haben nur Jesus. Sein Ruf hat sie arm und angefochten, hungrig gemacht. Jesus preist sie selig, nicht um ihres Mangels oder um ihres Verzichtes willen. Weder Mangel noch Verzicht noch Verfolgung sind in sich irgendwann etwas Besonderes und ein Grund zur Seligpreisung. Es ist allein der Ruf und die Verheißung, um deren Willen die Nachfolgenden in Mangel und Verzicht leben. Dieser Ruf ist Grund genug. Nun könnte man meinen, Nachfolge, das ist ein schweres Joch, das ist etwas, was eigentlich nur so besonders heilige Christen ausführen können. Doch dem ist nicht so. Bonhoeffer betont, dass Nachfolge etwas mit der Befreiung des Menschen von dem ist, bedeutet, was ihn belastet. Befreiung von menschlichen Satzungen. Und er sagt, in der Nachfolge kommen die Menschen aus dem harten Joch ihrer eigenen Gesetze unter das sanfte Joch Jesu Christi. Und dann fragt Bonhoeffer weiter, wohin wird der Ruf in die Nachfolge diejenigen führen, die ihm folgen? Welche Entscheidungen und Scheidungen wird er mit sich bringen? Wir müssen mit dieser Frage zu dem gehen, der allein Antwort weiß. Jesus Christus, der Nachfolge gebietet, weiß allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, dass es ganz gewiss ein über alle Maßen barmherziger Weg sein wird. Nachfolge ist Freude. Nachfolge ist Freude, schreibt Bonhoeffer. Jesus spricht davon, dass seine Nachfolger selig sind. Was meint er damit? Schauen wir uns zwei dieser Seligpreisungen näher an, die achte und die neunte. Sie stehen in den Versen 10 bis 12 im fünften Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und Vers 10 lautet in der Luther-Übersetzung so: Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. In der Marburger Authorized Version, das Buch, da hört sich das so an: Wahres Glück haben alle, die Verfolgung erleiden, weil sie an Gottes gutem Willen festhalten. Gerade ihnen gehört die neue Wirklichkeit, wo Gott Herr über alles ist. Wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch ablehnen und wenn sie versuchen, euch alles zu nehmen. Ja, wenn sie nur Schlechtes und Lügen über euch verbreiten, weil ihr euch zu mir gestellt habt. Dann jubelt erst recht voller Freude, denn euch ist eine riesengroße Belohnung in Gottes neuer Wirklichkeit sicher. Genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Soweit der Text. Einige Beobachtungen dazu. In Vers 10, da geht es um verfolgt werden, Verfolgung erleiden. Das ist zunächst eher ein allgemeines und durch die Geschichte hindurch weit verbreitetes Phänomen. Aber Jesus spricht nicht über Verfolgung allgemein, sondern über eine ganz spezielle Verfolgung. Glücklich sind diejenigen, die verfolgt werden, wegen der Gerechtigkeit oder um der Gerechtigkeit willen. Es gibt Menschen, die werden abgelehnt oder heftig kritisiert, weil sie sich unmöglich benehmen. Andere werden von ihrem Job gefeuert, weil sie keine gute Arbeit leisten oder unzuverlässig sind. Oder weil sie andere ausgrenzen und zum Hass aufstacheln und sich dann selber als unschuldiges Opfer und unschuldig verfolgt darstellen. Um die Leute geht es hier nicht. Jesus hat Menschen vor Augen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Oder, wie es das Buch ausdrückt, weil sie an Gottes gutem Willen festhalten. Gerechtigkeit oder der gute Wille Gottes in diesem Abschnitt, das beinhaltet Gottes rettende Taten in der Geschichte, dass er eine persönliche Beziehung zu jedem von uns will, aber auch einen Lebensstil, der diese Beziehung zu Gott aufrechterhält. Und diejenigen, die sich für diese Anliegen Gottes einsetzen und dafür werben und dann heftigen Widerstand erleben, die können aufrichtig behaupten, dass sie verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Bei der Diskussion um die Verletzung von Menschenrechten ist es wichtig, dass wir differenzieren. Unter dem Begriff Verfolgung, da können ganz verschiedene Phänomene zusammengefasst werden. Ausgrenzung, Diskriminierung, massive Belästigung, Haft, Folter bis hin zur Todesstrafe. Dabei kann es sich um systematische staatliche Verfolgung handeln oder aber auch um Aktivitäten, nichtstaatliche, unsystematische Aktivitäten durch die Familie oder das soziale Umfeld. Es ist interessant, Open Doors verwendet in ihrem Weltverfolgungsindex eine theologische Definition für Verfolgung. Sie sagen, alle feindseligen Aktivitäten, die als Resultat der eigenen Identifikation mit Christus erfahren werden, das ist Verfolgung. Und das kann feindselige Haltungen, Worte oder auch Aktionen gegenüber Christen beinhalten. Im Herbst 2012 haben wir in der EMO um einen unserer Mitarbeiter in Khartoum gebangt. Es war eine schlimme Zeit. Eine ganze Reihe von ausländischen christlichen Mitarbeitern wurden verhört, verhaftet. Ein Kollege unseres Mitarbeiters war wochenlang inhaftiert. In dieser Zeit wurden über 150 ausländische christliche Mitarbeiter ausgewiesen, Projekte geschlossen, konfisziert. Es war eine dramatische Situation. Schließlich konnte auch unser Mitarbeiter ausreisen und auch sein Kollege wurde dann freigelassen. Für ausländische Christen bedeutet das meistens, dass sie das Land verlassen müssen, wie derzeit auch viele, die in der Türkei gearbeitet haben. Für einheimische Christen sind in diesen Ländern noch in einer gefährlicheren Situation. Gerade auch Menschen, die es wagen, ihre traditionelle Religionszugehörigkeit zu verändern. Konvertiten aus muslimischem Hintergrund. Ich erinnere mich noch gut, als wir in unseren ersten Jahren im Sudan, Anfang der 90er Jahre, abends einmal eine junge Frau an unser Tor pochte, völlig durch den Wind. Sie erzählte, die Security ist hinter ihr her und sie hatte wirklich große Angst. Angst um ihr Leben. Später wurde sie sexuell missbraucht von der Security. Und ich kann mich noch so erinnern, dieses Gefühl. Es wird einem eiskalt im Bauch und eine unbändige Wut durchzieht einen. Was machen die da? Warum tun die das? Es war ein Ehepaar, was ein hohes Risiko eingegangen ist, weil sie als Muslime Jesus nachfolgen wollten. Jahre später ging der Ehemann dann wieder zurück zum Islam. Die Frau und ihre Kinder leben mittlerweile in einem anderen Land und folgen weiterhin Jesus nach. Was ist nun die Verheißung, die Jesus für Menschen hat, die solches erleben? Er sagt schlicht, denen gehört das Reich der Himmel. Die Übersetzung, das Buch erklärt, was damit gemeint ist. Gerade ihnen gehört die neue Wirklichkeit, wo Gott Herr ist, über alles. Diese Leute erleben Schlimmes, aber weil sie dies als Menschen erleiden, die in der Gemeinschaft mit Jesus leben und gerade wegen dieser Verbindung zu ihm, deshalb haben sie Zugang zu einer anderen Wirklichkeit, wo Gott Herr über alles ist, wo seine Maßstäbe und Werte gelten. In Vers 11 und 12 konkretisiert Jesus diesen Gedanken. Wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch ablehnen und wenn sie versuchen, euch alles zu nehmen. Ja, wenn sie nur Schlechtes und Lügen über euch verbreiten, weil ihr euch zu mir gestellt habt. Das Verhalten der Jünger gilt ihren Gegnern nach den bei ihnen gültigen Maßstäben als sittlich verwerflich. Es entspricht nicht dem Mainstream der Gesellschaft. Die Jünger stellen sich zu Jesus und das wird nicht akzeptiert. Deswegen wird Böses über sie behauptet, aber dieses Böse ist nicht wahr. Ihre Gegner lügen. Im Zentrum von Vers 11 steht der Hinweis, um meinetwillen, weil ihr euch zu mir gestellt habt. Und das ist eine entscheidende Veränderung in dieser ganzen Reihe von Seligpreisungen. Bis jetzt konnten alle Verheißungen, die Jesus ausgesprochen hat, mehr oder weniger aus dem Alten Testament erklärt werden. Aber so langsam wird den Hörern bewusst, dass hier irgendetwas kommt, was anders ist. Die starken Aussagen der ersten 8 Seligpreisungen, die haben ihren besten Ausdruck im Leben Jesu. Und in der 9. Seligpreisung wird Jesus nun zum ersten Mal ausdrücklich genannt. Um meinetwillen, sagt Jesus. Er ist derjenige, der die hier beschriebene Gerechtigkeit am vollkommensten erfüllt. Und an ihn dürfen und sollen sich seine Schüler halten. In Vers 12 heißt es dann jubelt erst recht voller Freude, denn euch ist eine riesengroße Belohnung in Gottes neuer Wirklichkeit sicher. Genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. In Vers 11 betont Jesus die Situation der um seinetwillen Verfolgten als wahres Glück. Und nun setzt er noch einen drauf und ruft diese Leute auf, freut euch, jubelt, voller Freude. Wie kann er das sagen? Der Grund liegt darin, dass seinen Nachfolgern, die in eine solche Situation geraten, eine riesengroße Belohnung sicher ist. Nicht auf dieser Erde, aber in Gottes neuer Wirklichkeit. Diese Leute werden in eine Reihe gestellt mit den Propheten, die auch schon wegen ihrer Botschaft kritisiert, verleumdet und verfolgt wurden. Jeremia zum Beispiel wurde in einen verschlammten Brunnen geworfen. Johannes der Täufer wurde enthauptet. Wie gehen Christen in anderen Ländern mit solchen Aussagen um? Wie geht es den Christen in Ägypten zum Beispiel, die immer wieder zur Zielscheibe des islamistischen Terrors werden? Am Palmsonntag 2017 wurden in Tanta und Alexandrien 2 schreckliche Terroranschläge verübt, bei denen 46 Menschen, Christen und Muslime, ums Leben kamen. Etwa 100 Gottesdienstteilnehmer und Sicherheitskräfte wurden verletzt. Ägypten war erschüttert. Der Anschlag galt zwar zunächst der christlichen Minderheit im Land, traf aber die ganze Gesellschaft, weil dadurch ein Keil zwischen die Religionsgemeinschaften getrieben und Hass gesät werden sollte. Viele Muslime sind entsetzt über den blinden Hass, der hinter solchen Anschlägen steckt, und lehnen das ab. Gleichzeitig können sie nicht verstehen, wie die Christen als Reaktion auf solche Anschläge von Vergebung reden. Kein Gedanke von Rache. Die betroffenen Familien nahmen das Martyrium ihrer Lieben als eine Gabe von und Geschenk an Gott an. In einem Fernsehinterview mit einer betroffenen Familie sieht man die überraschte und verwirrte Reaktion des muslimischen Moderators. Er versteht die Witwe des Türwächters nicht, der den Selbstmordattentäter vor der Kirche in Alexandrien daran gehindert hatte, in die Kirche einzudringen. Er selber kam dabei um, aber er hatte damit wahrscheinlich das Leben vieler anderer in der Kirche gerettet. Wir wollen uns diesen kurzen Clip mal anschauen. Ich empfinde keinen Hass gegen den Mann, der das getan hat. Ich sage ihm, möge Gott dir vergeben. Mein Sohn, du bist auf einem falschen Weg. Aber ich hasse ihn nicht. Ja, mein Mann ist gegangen, gestorben. Ich bitte Gott, dass er den Tätern vergibt und sich zur Besinnung bringt. Denk nach. Glaubt mir, wenn Sie nachdenken würden, dann würden Sie erkennen, dass wir Ihnen nichts Böses getan haben. Denkt doch nach, was macht ihr da? Ist das falsch oder richtig? Möge Gott Ihnen vergeben und wir vergeben Ihnen auch. Glaubt mir, ich vergebe dir. Ihr habt meinen Mann an einen Ort gebracht, von dem ich nicht einmal träumen konnte. Glaubt mir, ich bin stolz auf ihn und ich danke euch. Ägyptische Christen sind aus Stahl. Ägyptische Christen ertragen seit Hunderten von Jahren Verbrechen und Katastrophen. Der ägyptische Christ hat sein Land von Herzen lieb. Der ägyptische Christ erträgt alles für sein Land. Oh, wie groß ist die Menge der Vergebung, die ihr habt. Wenn eure Feinde wüssten, wie viel Vergebung ihr für sie habt, sie würden es nicht glauben. Wenn es um meinen Vater ginge, ich könnte das nie sagen. Diese Leute, die haben so viel Vergebung. Es ist ihr Glaube und ihre geistliche Überzeugung. Diese Leute, die sind aus einem anderen Stoff gemacht. Möge Gott sich über Amnasim erbarmen. Er ist ein Held und ein Märtyrer und ein größeres Vorbild für uns alle als die, die nur herumsitzen und sich über die Situation im Land beschweren. Dieses Land wird durch Geduld bewegt, durch Ausdauer und Beständigkeit, durch Leute wie diese großartige Frau und ihre Kinder, in denen ihr Vater weiterlebt, Kinder, die zu richtigen Männern erzogen werden. Christen in Ägypten erleiden dieses schreckliche Leid als Menschen, die in der Gemeinschaft mit Jesus leben. Sie sind verbunden mit einer anderen Wirklichkeit, einer anderen Dimension, in der Gott Herr über alles ist, wo seine Maßstäbe und Werte gelten. Und deshalb können sie so reagieren, etwas, was der muslimische Kommentator Mühe hat zu verstehen. Und hier wird deutlich, was Bonhoeffer meint, wenn er schreibt: Wir aber wissen, dass es ein ganz gewiss über alle Maßen barmherziger Weg sein wird. Nachfolge ist Freude. Der muslimische Moderator sagt, diese Leute sind aus einem anderen Stoff gemacht. Er hat es genau getroffen. Dieser andere Stoff ist Jesus. Es ist interessant, dass gerade die Seligpreisung, die von Verfolgung spricht, am ausführlichsten ist. Zwei Seligpreisungen drehen sich um dieses Thema. Drei Verse. Verfolgung führte zum Höhepunkt des Lebens Jesu und seines Dienstes, und Verfolgung wurde sehr schnell ein wesentliches Element der jungen christlichen Kirche und ist es durch 2000 Jahre Kirchen- und Missionsgeschichte geblieben. Bis heute. Mehr denn je. Und das bringt uns zu einer letzten Überlegung. Was ist denn eine angemessene Reaktion auf Verfolgung? In dem Buch Gottes unfassbare Wege beschreibt Nick Ripken, wie sein Glaube durch verfolgte Christen radikal erneuert wurde. Nick ist ein amerikanischer Missionar, der in den frühen 90er Jahren in Somalia eine Hilfsorganisation aufbaute. Und mitten in der Hölle des tobenden Bürgerkrieges. Er erlebte Offenheit mancher somalischer Muslime für das Evangelium, aber auch wie nach und nach diese Nachfolger Jesu Christi umgebracht wurden. Nach manchen Rückschlägen musste seine Organisation die Hilfsaktion einstellen und die Familie kehrte frustriert in die USA zurück. Doch die Frage ließ Nick nicht mehr los, was Jesus über solch schreckliches Dinge wie die Situation in Somalia denkt und wie Nachfolger Jesu in solch einem Umfeld ihren Glauben leben können. Und Nick beschloss, dies herauszufinden, machte sich auf die Reise zu Christen, die durch Verfolgung gegangen sind. Er interviewte Christen in der ehemaligen Sowjetunion, in der Hauskirchenbewegung in China, in der islamischen Welt. Er lernte Hunderte von Menschen kennen, die durch schwerste Verfolgungssituationen gegangen waren und war aufs Tiefste beeindruckt von diesen Müttern und Vätern, diesen Helden im Glauben. Doch was Nick und seine Frau in den Interviews herausfanden, das war nicht so sehr eine Strategie, wie man in Verfolgungssituationen am besten überleben kann, es war eine Person. Er schreibt, wir fanden Jesus und entdeckten, dass er auch im 21. Jahrhundert lebt und handelt. Er offenbart sich in Leben, Worten und im Auferstehungsglauben verfolgter Christen. Diese Christen leben nicht für Jesus, nicht nur für Jesus, sie leben jeden Tag mit ihm. Und sie haben mir eine ganz neue Perspektive zum Thema Verfolgung geschenkt. Seit Jahrzehnten versuchen viele besorgte Christen im Westen, ihren Glaubensgeschwistern in aller Welt zu helfen, die leiden müssen, weil sie Jesus nachfolgen. Doch unsere Pilgerreise zu den Hauskirchen in der Verfolgung hat uns gezeigt, dass Gott vielleicht umgekehrt sie gebrauchen will, um uns zu helfen. Gegen die oft geistlich lähmenden, ja manchmal tödlichen Auswirkungen unseres verwässerten, kraftlosen westlichen Christentums. Nick hatte sich jahrelang gefragt, warum so viele Menschen, die an Jesus glauben, verfolgt werden. Warum werden Christen auf die Straße gesetzt, enterbt, geschlagen, inhaftiert, ja sogar getötet? Oft wird der Grund darin gesehen, dass die Leute, die so etwas tun, eben ungebildet seien oder die Regierungen schlecht und eine westliche Demokratie eingeführt werden müsse. Dann würde es keine Verfolgung mehr geben. Doch Nick kommt zu einem anderen Ergebnis. Nachdem er fast 30 Jahre lang durch die Welt der Verfolgung gereist war und mit so vielen Christen gesprochen hatte, die für ihren Glauben leiden mussten, ist für ihn klar, die Hauptursache der Christenverfolgung in der ganzen Welt sind die Menschen, die ihr Herz und ihr Leben Jesus ausgeliefert haben. Jesus selber hat gesagt, die Welt werde seine Jünger ablehnen und verfolgen, so wie sie ihn auch ablehnten. Viele Christen, die verfolgt werden, beten nicht für ein Ende der Verfolgung, sondern dass sie in ihrer Verfolgung und in ihrem Leben treu und gehorsam bleiben. Und das ist eine radikal andere Perspektive. In Deutschland wird derzeit im Asylverfahren eine Konversion zum christlichen Glauben nur schwer anerkannt. Viele werden abgelehnt und manche dann auch abgeschoben, selbst in Länder wie Afghanistan und Iran. Christen, Gemeinden und Organisationen setzen sich derzeit dafür ein, dass eine Konversion zum christlichen Glauben auch als Asylgrund anerkannt wird. Und es ist gut, dass wir uns dafür stark machen. Doch als Nachfolger Jesu müssen wir uns auch fragen, kann es sein, dass Gott von manchen Konvertiten, die hier in Deutschland zum Glauben gekommen sind, dass er das will, dass sie in ihre Heimat zurückgehen, um dort ein Zeugnis für Jesus, für ihren Herrn zu sein, auch im Leiden und wir sie darauf vorbereiten sollten? Offensichtlich lässt Gott es zu, dass weltweit viele seiner Kinder ins Leiden geführt werden. Aber das darf für uns keine Entschuldigung sein, untätig zu bleiben. Es ist wichtig, dass wir uns für Menschen einsetzen, die aus ethnischen, politischen oder religiösen Gründen verfolgt werden und dass wir uns für unsere Glaubensgeschwister einsetzen. Zum Beispiel, indem wir regelmäßig und informiert für sie beten. Der Arbeitskreis Religionsfreiheit, Menschenrechte, verfolgte Christen der Evangelischen Allianz, ACREF, verschickt alle 2 Wochen konkrete Gebetsanliegen. Ein Heft von AGREF liegt hinten auf dem Infotisch aus. Oder man findet es im Internet. Man kann sich beteiligen durch Petitionen schreiben. IDEA zum Beispiel und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte veröffentlichen jeden Monat einen Gefangenen und laden dazu ein, Briefe zu schreiben an die Regierungen, um zu helfen, dass diese Menschen freikommen. Vom 10. bis 13. November findet in Schwäbisch Gmünd wieder der Kongress Christenverfolgung heute statt. Ein ganz toller Kongress, wo alle wichtigen Organisationen, die in irgendeiner Weise mit diesem Thema hier in Deutschland zu tun haben, zusammenkommen, beraten, wo es gute Vorträge gibt und wo man einfach auch teilnehmen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzusetzen für unsere Geschwister. Doch letzten Endes wird die Tatsache der Verfolgung von Christen in aller Welt zu einer persönlichen Frage. Wie stehe ich zu Jesus Christus? Ist er derjenige, auf den mein Leben ausgerichtet ist? Wird in meinem Alltag deutlich, dass ich ihm folge? Jesus spricht uns zu: Wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch ablehnen und wenn sie versuchen, euch alles zu nehmen. Ja, wenn sie nur Schlechtes und Lügen über euch verbreiten, weil ihr euch zu mir gestellt habt. Dann jubelt erst recht voller Freude, denn euch ist eine riesengroße Belohnung in Gottes neuer Wirklichkeit sicher. Amen.